Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, o Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pulsetoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Freitag, dem 1. April 2022, gleich dem 12. Farvardin 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgen unsere zwei Beiträge. Als erstes hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Nowruz in Reisetagebücher Teil 2. Anschließend folgt ein Beitrag unter dem Titel Tag der Islamischen Republik Iran. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. 12. Farvardin, Tag der Islamischen Republik Iran. Präsident Raisi, für die Lösung der Probleme des Landes warten wir nicht auf die Hilfe aus dem Ausland. Und Außenminister Amir Abdullahian, USA sollen Realismus an den Tag legen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. 12. Farvardin, Tag der Islamischen Republik Iran. Heute, der 12. Farvardin 1401 im iranischen Jahrkalender, gleich dem 1. April 2022, ist der Tag der Islamischen Republik Iran, jener Tag, an dem heute vor genau 43 Jahren das iranische Volk bei einem Referendum mit absoluter Mehrheit für eine islamische Staatsordnung zustimmte. Der heutige Tag reflektiert die wahre Forderung und den wahren Willen des großen iranischen Volkes bei der Verwirklichung der islamischen Würde und der Bestimmung des Schicksals des Landes. Nach dem glorreichen Sieg der Islamischen Revolution unter der Führung von Imam Khomeini wurde im ersten Monat des iranischen Sonnenjahres 1358, März bzw. April 1979, im gesamten Iran ein Referendum über die Einrichtung einer islamischen Staatsordnung abgehalten. In dem zweitägigen historischen Referendum, das am 30. und 31. März 1979 abgehalten wurde, stimmten mehr als 98,2% der Wahlberechtigten mit Ja für die Errichtung der Islamischen Republik im Land. Seitdem feiert die iranische Nation den 12. Farvardin, 31. März bzw. 1. April, als eines der wichtigsten Ereignisse in ihrer Geschichte. Es bestätigte, dass die Bevölkerung das Recht hat, ihre politische Ordnung zu wählen. Anlässlich der Ankündigung der Volksabstimmung hat Imam Khomeini gesagt, dieses Referendum bestimmt das Schicksal unserer Nation. Dieses Referendum wird euch zu Freiheit und Unabhängigkeit verhelfen oder zu Unfreiheit und Fremdabhängigkeit wie in der Vergangenheit. Mit ihrer schicksalhaften Präsenz am 12. Farvardin 1358 bei den ersten Wahlen in der Geschichte des Systems der Islamischen Republik Iran zeigte die iranische Nation der ganzen Welt, dass die Ära der ausländischen Intervention und Entscheidung für die iranische Nation vorbei ist. Präsident Raisi, Für Lösung der Probleme des Landes warten wir nicht auf Hilfe aus dem Ausland. Laut dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran strebt seine Regierung Beziehungen zu allen Ländern an, erwartet jedoch keine Unterstützung von Ausland. Bei einem Treffen mit einer Gruppe von Gelehrten und Geistlichen der Provinz Khorasan-Azawi am Donnerstag in Mashhad fügte Ibrahim Raisi hinzu: Wir haben das Leben der Menschen und der Wirtschaft in keiner Weise mit dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan und Verhandlungen verknüpft. Die Erfahrung hat gezeigt, und wir haben von unseren Vorgängern gelernt, Fremden in keiner Weise zu vertrauen, fügte er hinzu. Sie haben den Knoten von niemandem gelöst und sie werden unseren auch nicht lösen. Wir vertrauen auf die Ressourcen und Kapazitäten des Landes. Er erklärte, dass es Feindseligkeiten und Hindernisse auf unserem Weg gibt und die subversive Strömung es versucht, aber keines davon wird die Bewegung der iranischen Nation aufhalten. In Bezug auf den Stand des Handels des Landes in der Region erklärte der Präsident der Islamischen Republik Iran auch, dass das Außenhandelsvolumen des Landes außerhalb des Ölsektors im vergangenen Jahr 100 Milliarden US-Dollar erreichte, was teilweise auf die verstärkte Zusammenarbeit und Nutzung der Kapazitäten von Nachbarländern zurückzuführen ist. Seit ihrer Amtseinführung am 3. August 2021 hat die 13. Regierung der Islamischen Republik Iran gezeigt, dass sie an eine ausgewogene Außenpolitik glaubt und dass der Ausbau der Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn und islamischen Ländern eine Priorität ihrer Außenagenda ist. Außenminister Amir Abdullahian: USA sollen Realismus an den Tag legen. Laut dem Außenminister der Islamischen Republik Iran hänge das Schicksal der Wiener Gespräche davon ab, ob die Vereinigten Staaten realistisch bleiben oder für das Scheitern der Gespräche verantwortlich seien. Bei einem Treffen mit dem usbekischen Vizepremierminister und dem Minister für Investitionen und Handel Omar Razakov am Rande der Afghanistan-Konferenz im chinesischen Tungsi kritisierte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian die jüngsten Sanktionen der USA gegen einige iranische Verantwortungsträger. Die 8. Gesprächsrunde in Wien zur Aufhebung von US-Sanktionen, die am 27. Dezember 2021 begann, trat am 11. März 2022 auf Anregung des US-Außenbeauftragten Joseph Borrell in eine Pause ein und die Verhandlungsführer kehrten zu politischen Konsultationen in ihre Hauptstädte zurück. Seitdem haben die Parteien von Fortschritten bei den Verhandlungen und der Reduzierung von Streitigkeiten gesprochen, aber die Frage der Garantien und die Streichung natürlicher und juristischer Personen von der Roten Liste und aus dem Sanktionspaket ist immer noch einer der Fälle, in denen die Vereinigten Staaten als Vertragsbrecher noch nicht die notwendigen Schritte unternommen haben, um bekannte Voraussetzungen für eine Rückkehr zum gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA-Atomabkommen zu erfüllen. Beim Treffen mit Omar Razakov bezeichnete Amir Abdullahian ferner die Kapazitäten der Zusammenarbeit zwischen Iran und Usbekistan im bilateralen Bereich, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Transport, Transit und weitere Nutzung der bestehenden Kapazitäten im Hafen von Chabahar und Khaferat-Eisenbahn, als wichtig und betonte auch die Bereitschaft Irans zur weiteren Zusammenarbeit mit Usbekistan im Bereich Technologie und wissensbasierte Unternehmen. Der stellvertretende Ministerpräsident Usbekistans, Omar Razakov, gratulierte zuerst das neue iranische Jahr, Nowruz, übermittelte den hochrangigen iranischen Verantwortlichen die Grüße des Präsidenten Usbekistans und hob dann die Bedeutung der gegenseitigen Beziehungen in verschiedenen Bereichen hervor. Auch er wies auf die bestehenden Kapazitäten zur Zusammenarbeit zwischen Iran und Usbekistan hin und äußerte das Interesse seines Landes an der Umsetzung bestehender Vereinbarungen. UNO-Generalsekretär: 95% der Afghanen haben nicht genug zum Essen. UN-Generalsekretär hat sich besorgt über die Situation in Afghanistan geäußert und erklärt, dass 95% der Bevölkerung des Landes nicht genug Nahrung haben. Antonio Guterres wandte sich am Donnerstag in einem virtuellen Treffen an die Teilnehmer der Afghanistan-Konferenz in der chinesischen Stadt Tungsi mit der Bitte um finanzielle Unterstützung für Afghanistan und erklärte, dass 9 Millionen Menschen im Land von einer Hungersnot bedroht seien. Aufgrund des Krieges in der Ukraine seien die Lebensmittelpreise weltweit gestiegen, was eine Katastrophe für die Afghanen sei, die versuchten, ihre Familien zu ernähren, sowie für unsere Hilfsaktionen, fügte Guterres hinzu. Der UN-Generalsekretär erklärte, dass die Wirtschaft Afghanistans vollständig zusammengebrochen sei und es sehr wenig Liquidität gebe. Mehr als 80% der afghanischen Bevölkerung sind verschuldet. Er betonte, dass die internationale Gemeinschaft einen Weg finden müsse, um sicherzustellen, dass die Entscheidung, die Entwicklungshilfe für Afghanistan zu stoppen und fast 9 Milliarden Dollar an afghanischem Vermögen im Ausland einzufrieren, das afghanische Volk nicht betreffe. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, schätzt, dass etwa 1 Million schwer unterernährte Kinder in Afghanistan vom Tod bedroht sind und keine sofortige Hilfe erhalten. Nun zur aktuellen Wetterlage im Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 14 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 11, Mashhad 13, Isfahan 15, Shiraz 18 und Bandarabas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Am 17. März wurden in Münster und in Bremen Moscheen von Schiiten geschlossen und die Räumlichkeiten enteignet. Zudem wurden Privatwohnungen zahlreicher Einzelpersonen durchsucht. Im Gespräch mit dem deutsch-türkischen Islamexperten Herrn Dr. Yavuz Özegöz fragten wir, welche Gründe dafür genannt wurden. Es folgt nun der vierte und letzte Teil dieses Gespräches.
Moscheen sind Plätze, in denen Muslime oder eine große Zahl von Muslimen nur ihrem Glauben nachgeht. Also was sollen die dann tun, wenn ihr Moschee nun auf einmal geschlossen worden ist?
Das ist eine wirklich gute Frage und hier geht es nicht um einige Dutzend Leute, sondern wirklich um tausende Familien. Es geht um tausende Familien in Bremen, im Bundesland Bremen und umzu. Ja, die ganze Umgebung ist in diese Moschee gegangen und in Münster ist es ähnlich stark gewesen. Das war in der ganzen Region, in einem Umkreis von 50 bis 70 Kilometer, das einzige große schiitische Zentrum, das dort existiert hat. Und das bedeutet natürlich, dass diese Familien jetzt keine Moschee mehr haben. Sie können das gemeinsame Fastenbrechen jetzt im bevorstehenden Monat Ramadan nicht in einer großen Gemeinschaft durchführen, müssen das in vielen kleineren Familien tun. Sie werden sich in kleineren Zusammenschlüssen zusammenschließen, was wiederum für den Verfassungsschutz neue Aufgaben bedeutet, weil jetzt kann sie nicht eine einzige Moschee kontrollieren und abhören, sondern muss hunderte von Familien abhören. Also die Entscheidung war meiner Meinung nach selbst aus der Sicht von deutschen Verfassungsbehörden, von deutschen Behörden, die den Islam hassen, selbst aus deren Sicht war das aus meinem Blickwinkel heraus eine sehr, sehr falsche Entscheidung. Mal abgesehen davon, dass ich natürlich als Moslem und als Deutscher diese Entscheidung für ein Verbot der freien Religionsausübung einstufe. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Tag kommen wird, an dem die Personen, die daran entscheidend mitgewirkt haben, zur Rechenschaft gezogen werden, sei es in dieser Welt oder im Jenseits, und dass sogar solche Dinge wie Reparationszahlungen, wie Ersatzzahlungen, wie Entschädigungszahlungen an diese ganzen Enteigneten eines Tages erfolgen, weil solch ein Unrecht kann nicht lange Bestand haben. Selbst wenn das einige Jahrzehnte der Fall sein sollte, eines Tages werden sich die Deutschen und seien es die Enkel für das, was aktuell hier geschieht, sehr, sehr schämen. Aber die Deutschen haben ja im Schämen eine gewisse Erfahrung inzwischen.
Herr Dr. Ottergott, was haben dann die Muslime für Möglichkeiten, gegen diese, wie Sie sagten, falsche Entscheidung vorzugehen? Juristisch meine ich.
Faktisch keine. Natürlich haben beide Moscheen, die jetzt nicht ihr gesamtes Eigentum verschenken wollen, juristisch Einspruch eingelegt und klagen dagegen. Ja, das heißt, der Verbotene muss klagen. Nicht er wird angeklagt, sondern der Verbotene muss klagen, dass ihm sein Recht zurückgegeben wird. Beide Moscheen werden das sicherlich tun, wenn sie es noch nicht getan haben. Aber die Chancen, dass sie Recht bekommen, sind nahezu null. Die Erfahrung früherer Moscheeschließungen, allerdings in kleinerem Rahmen, zeigen, dass nie eine Moschee zurückgegeben wurde. Noch nie hat irgendwer diesbezüglich gegen den Verfassungsschutz auch nur halbwegs Recht bekommen, jedenfalls nicht die Muslime. Und insofern sehe ich die Chancen für geradezu null ein. Was sie natürlich tun können und auch tun müssen, ist neue Organisationsstrukturen gründen, vielleicht nicht mehr auf EV-Basis, weil die wird ja eh verboten, sondern einfach ohne eine Eintragung sich treffen, die Kinder erziehen, den Kindern Koran beibringen, unsere Werte der wahren Freiheit, der wahren Liebe und vor allem der Gerechtigkeit, wie sie ins Imam Hussein a.s. lehrt und wie wir sie von Ashura und Muharram kennen, an die Kinder weitergeben, in einem anderen Rahmen, als das bisher geschehen ist. Wir müssen uns neue Ideen einfallen lassen, weil Moscheen bedeutet nichts anderes, als dass sie jederzeit geschlossen werden können. Und das wiederum bedeutet, dass sie faktisch auch gar nicht mehr aktiv arbeiten können. Ja, stellen Sie sich doch mal vor, jetzt die Moscheen, die nicht geschlossen wurden. Wen sollen die denn noch einladen zu Vorträgen? Nicht jede Moschee hat geeignete Referenten, nicht jede Moschee hat diese Auswahl, sodass sie natürlich von anderen Städten die einladen. Jetzt nach diesen Verbotsverfügungen wird man selbst Hujjatul Islam Mufattah, der Vertreter der Marja'iyya in Deutschland, nicht mehr einladen, weil auch er steht in diesen Verbotsverfügungen drin als Vertreter der Marja'iyya. Übrigens, das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, die Anhängerschaft an Marja'iyya, ja, das heißt, ein Schiit, der einen Marja hat, wird als gefährlich eingestuft in diesen Verbotsverfügungen. Das bedeutet nichts anderes als eine faktische Religionsverbot für Schiiten. Denn es gibt keinen Schiiten, der nicht Mukallid ist, der nicht Nachahmer eines Marja ist. Wir sind alle Nachahmer von Marja und alle großen Maraja, ob es jetzt Imam Khamenei, Ayatollah Sistani, ja, selbst der verstorbene Ayatollah Fadlullah, Gott hab ihn selig, sind alle erwähnt in diesen Verbotsverfügungen, dass Leute, die diesen anhängen, nicht mit der verfassungsmäßigen Ordnung Deutschlands in Einklang zu bringen seien. Das ist natürlich absoluter Unsinn. Ja, anders kann ich das nicht einstufen. Absoluter Unsinn. Und ich habe schon hinreichend Artikel darüber geschrieben, aber diese Verfassungsschützer lesen nicht die Artikel, die für die Muslime etwas bewirken können, sondern suchen sich immer nur das raus, wie sie eine Moschee verbieten können. Die Entscheidung wird gefällt von Innensenatoren aufgrund vielleicht eines Islamhasses oder andere Gründe, die ich nicht kenne. Vielleicht will man auch bestimmten nicht außerhalb Deutschlands liegenden Staaten dienen. Vieles deutet darauf hin, dass hier die eigenen deutschen Interessen verkauft wurden. Und entsprechend kann man auf einer sachlichen, vernünftigen Basis kaum arbeiten. Das heißt, die Moscheen, die wir haben, können nur noch in dem kleinen Rahmen, der sie selbst sind, jetzt gemeinsam Iftar anbieten. Zu Vorträgen wird es nicht reichen, weil wir haben nicht so viele Geistliche in den Moscheen. andere aus dem Ausland einladen, wird sich kaum noch jemand trauen. Letztendlich erreicht der Verfassungsschutz damit alles, was er will. Er will nämlich die Schia in Deutschland, diesen Gerechtigkeitswunsch, diesen Einsatz für Gerechtigkeit, wie ihn Imam Hussein praktiziert hat, diesen Einsatz gegen den Apartheidstaat Israel, diesen Einsatz gegen die ganze Ungerechtigkeit in der Welt, die zurzeit von Deutschland mit unterstützt wird, zum Beispiel die Waffenlieferung an die Saudis, um die Jemeniten zu zerstören und vieles andere mehr. Diesen Einsatz, diese Stimme der Gerechtigkeit und der Wahrheit, die soll zum Verstummen gebracht werden. Das ist das Ziel des Verfassungsschutzes und nimmt immer dramatischere Züge ein. Erlauben Sie mir, dass ich an dieser Stelle fairerweise sage, dieser Hass, der von oben gelenkte Hass, ja, anders kann man das nicht ausdrücken, der von oben gelenkte Hass betrifft schon lange nicht nur die Muslime, auch wenn die Schiiten vielleicht jetzt den größten Hass abbekommen, aber dieser Hass trifft auch jeden, der sich zum Beispiel nicht impfen lassen möchte. Dieser Hass betrifft inzwischen in Deutschland auch Russischstämmige. Ja? Russische Läden werden hier angezündet oder die Scheiben zerschlagen. Russischstämmige Dienstleister verlieren ihre Kunden und so weiter und so fort. Das heißt, diese ganze Atmosphäre, die in diesem Land geschaffen wurde, eine Atmosphäre der Ausgrenzung und des Hasses, breitet sich wie ein Krebsgeschwür aus, angefangen von Islam und Schia über zu anderen Minderheiten. Und das Ergebnis einer solchen Politik ist nicht nützlich für ein Land. Das müssten die Deutschen viel besser wissen als alle anderen Nationen, aber leider haben sie es ganz offensichtlich vergessen.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Es folgt nun unser Beitrag unter dem Titel Nowruz in Reisetagebücher, Teil 2. Gute Unterhaltung.
Auch heute erfahren Sie über weitere Eindrücke, die Weltreisende vom Nowruz-Fest aus dem Iran nach Hause mitgenommen haben.
Wir sagten im ersten Teil, dass das alte iranische Nowruz-Fest bei Iranreisenden auf Interesse gestoßen ist und einige von ihnen ihre Erlebnisse zum Nowruz-Fest schriftlich festgehalten haben.
Wir haben aus zwei Reisetagebüchern zitiert, in denen ein amerikanischer Iranist und ein japanischer Diplomat über die Nowruz-Bräuche geschrieben haben. Sie waren um 1900 in Iran.
Das heutige Nowruz-Reisetagebuch ist schon älter. Es handelt von dem Deutschen Carsten Niebuhr, ein Kartograf und Mathematiker.
Er war der einzige Europäer, der sich zur Zeit von Kadim Khan den Iran im 18. Jahrhundert angesehen hat. Niebuhr hat ähnlich wie andere europäische Weltreisende, so der Franzose Jean Cardin und der Deutsche Engelbert Kämpfer, die in der Safavidenzeit im Iran waren, die achämenidische Palastanlage bei Shiraz, Persepolis, besichtigt.
Niebuhr war jedoch der Erste, der eingehende Studien an dieser Palastanlage durchführte. Er hat neben der Persepolis im Iran als Tacht-e-Jamschid bekannt, auch Shiraz und Bisutun im westiranischen Kermanschah besichtigt und 1762 eine sehr präzise Karte vom Persischen Golf angelegt.
Carsten Niebuhr trug als Erster die Inseln Tonbe-Bozorg, Tonbe-Kutschak und Abu Musa in die geografischen Karten und als zugehörig zu Iran ein. In Bushehr kam er ans Festland.
Statt die übliche Verbindungsstraße zu nutzen, reiste er über lange Nebenwege nach Shiraz und von dort aus zur Persepolis. Dort fertigte er Zeichnungen von den Denkmälern und Felsreliefs an und kehrte nach Buschel zurück, um Iran über die Insel Chork zu verlassen.
Carsten Niebuhr lebte bei den Bewohnern eines Dorfes in der Nähe der Persepolis und er hat in seinem Reisetagebuch seine Beobachtungen vom Alltag der iranischen Bevölkerung der damaligen Zeit festgehalten. Über Nowruz schrieb er:
Das Nowruz der Iraner ist wie das Neujahr in der antiken Ära. Am 21. März zogen sich die Dorfbewohner besser als sonst an und sie legten die Arbeit nieder. Das einzige Zeichen dafür, dass an diesem Tag ein Festtag war, bestand darin, dass sie sich besser anzogen und nicht arbeiteten.
Es war nämlich noch der Fastenmonat Ramadan. Sie durften den ganzen Tag über nichts essen. Das holten sie allerdings abends nach, aber in aller Stille und sehr ruhig. Am 22. März wurde in der Nacht der Neumond gesichtet und am nächsten Tag hat man dann das Fitrfest am Ende des Ramadans gefeiert. Aber auch das Fitrfest wurde sehr ruhig begangen.
Während drei der Neujahrsfesttage kamen sehr viele Bauern mit ihren Frauen und Mädchen auf Eseln oder zu Fuß von den Dörfern in der Umgebung zur Tachte Jamschid. Vielleicht wollten sie auf der Tachte Jamschid spaziergehen oder vielleicht wollten sie auch den Fremden sehen, der nach hierher gekommen war.
So schreibt Niebuhr im 18. Jahrhundert in sein Reisetagebuch.
Im Jahre 1925 ist Akio Kasama als Botschafter Japans im Iran gewesen. Er war ungefähr 3 Jahre lang in unserem Lande. Kasama begeisterte sich für die iranische Kultur, hat sich über die Geschichte Irans informiert und löblich über die iranische Kunst ausgesprochen.
Kasama liebte die Farsi-Literatur, insbesondere die Dichtung von Hafez, Khayyam und Ferdowsi. Er hielt überall, wo er im Iran hinkam, seine Eindrücke in Form von Notizen fest. Zurückgekehrt in seine Heimat veröffentlichte er seine Erinnerungen.
Sein Reisetagebuch ist lesenswert und macht uns mit den Ansichten und Gesichtspunkten eines Politikers und Akademikers über Iran vertraut.
Kasama hat während seines Aufenthaltes im Iran die verschiedensten Städte und Städten besichtigt und in seinem Reisebericht auch über deren Geschichte geschrieben.
In Isfahan hat er sich zum Beispiel den Al-Rapu-Palast angeschaut. Er beschreibt detailliert dieses historische Bauwerk und fügt hinzu, dass der Safawidenkönig Shah Abbas hier das Nowruz-Fest begrüßt und sich das Pferdepolo, diese alte Sportart aus der iranischen Antike, angeschaut hat.
Kasama weist an mehreren Stellen in seinem Reisetagebuch aus Iran auf das Nowruz-Fest der Iraner hin. Wir bringen einen Ausschnitt. Die Betriebsamkeit und das Leben zu den Festtagen und das Straßentheater lassen uns Japaner in der Regel zum Artillerieplatz kommen. Insbesondere zum iranischen Neujahresfest in der Tag- und Nachtgleiche im Frühling und zum Opferfest während der Hadschzeit kleidet sich jeder in der Stadt neu und festlich. Jung und alt, Mann und Frau kommen aus dem Haus, um einen Spaziergang oder Festbesuch zu machen.
Der iranische Kalender richtet sich nach dem Sonnenjahr. Dieses beginnt zusammen mit dem Frühling und endet zusammen mit dem Winter. In diesem Kalender gibt es kein Durcheinander oder Fehler mit der Jahreszeit, wie man sie in anderen Ländern antrifft. Das neue iranische Jahr beginnt im März nach europäischer Zeitrechnung, wenn die Vögel zu singen und viele Blumen von jeder Sorte zu blühen anfangen.
Zu Nowruz lädt der iranische König am Abend des 21. März des ersten Farvardins im neuen Jahr alle ausländischen, im Teheran ansässigen Delegierten zu einem prächtigen Empfang im Palast ein.
Zu Beginn des neuen iranischen Jahres, welches sich Nowruz nennt, ziehen alle Menschen in der Stadt und auf dem Dorf neue Kleidung an und feiern fröhlich. Der Schah lädt alle inländischen Politiker und Befehlshaber und inländische und ausländische Positionsträger am Nowruz-Morgen in seinen Palast zu den Begrüßungszeremonien ein.
Der Brauch des Salome Nowruz, der Nowruz-Begrüßung, ist aus der iranischen Antike erhalten geblieben. Der Schah reicht jedem Amtsträger und allen Persönlichkeiten die Hand und überreicht persönlich jedem von ihnen eine neu geprägte goldene Festmünze. Ich habe auch eine Goldmünze, auf der das Porträt von Reza Schah abgebildet war, erhalten.
Ist James Justinian Morier aus England als Sekretär des britischen Botschafters Sir Harford Jones in den Iran gekommen. Morier blieb fast 6 Jahre lang. In seinem Reisetagebuch schildert Morier das Nowruz- und Nowruz-Fest wie folgt.
Der Morgen des 21. März, sprich 1. Farvardin, wurde mit 3 Kanonenkugeln zu Ehren des Anbruches des neuen Jahres gefeiert. Nowruz ist eines der alten Feste der Iraner.
Der Orientalist Richardson sagt, die wichtigsten Feste der Iraner sind die, die zu den Zeitpunkten der Tag- und Nachtgleiche gefeiert werden. Außerdem das Wasserfest im Sommer und das Feuerfest im Winter.
Das erste Fest im Jahr wird Nowruz genannt und zu Beginn des neuen Jahres im Monat März begangen. Es dauert 6 Tage und anscheinend feiern alle Bevölkerungsgruppen dieses Fest mit.
Die Wohlhabenden schicken den Bedürftigen Spenden und alle kleiden sich neu und ihre Häuser stehen offen für verschiedene Gruppen, religiöse, Musik- und Tanzgruppen. Es gibt eine Art von Theaterspielen, ländliche Sportarten und weitere gemeinsame Unterhaltung. Auch die Toten werden nicht vergessen, ebenso wenig wie einige Sinnlosigkeiten.
Sie stellen Speisen auf die Dächer ihrer Häuser und hohe Türme, weil sie glauben, dass die Seelen der Helden und ihrer Freunde sich davon nehmen.
Morier, der im 19. Jahrhundert einige Jahre im Iran war, schreibt weiter, nachdem er den Orientalisten Richardson aus dem 18. Jahrhundert zitiert hat, das Nowruz-Fest beginnt genau in dem Moment, wo die Sonne in das Sternbild des Widders tritt.
Dieses Fest dauert 3 Tage. Ich habe in Teheran erlebt, mit welcher großen Freude dieses Fest gefeiert wird. Man feiert dort kürzer und ohne irgendwelche religiösen Bräuche. Es gibt keine religiösen Gruppen oder gelobte Speisen, die sie für die Toten hinstellen.
Aber die Bürger eilen am Morgen zueinander, umarmen sich und sagen Eid Mubarak, herzlichen Glückwunsch zu deinem Fest, so wie wir in England unseren Freunden zu Weihnachten gratulieren.
Nach wie vor schicken die wohlhabenden Bürger die Armen Spenden. Alle ziehen neue Sachen an und es sind verschiedene Arten von Sport in diesen Tagen üblich.
Anderen Teil seines Iran-Berichtes schildert Morier die Geschenke des Qajaren-Königs an seine Familie und die Vornehmen am Königshof und berichtet:
Es sind kostbare Geschenke, die der Schah am Nowruz-Tag verteilt. Jedem der Persönlichkeiten an seinem Königshof schickt er eine Festrobbe aus Brokatstoff mit einem Schalgürtel und manchmal auch ein mit schönen Sattel- oder Zaumzeug geschmücktes Pferd. Außerdem verteilt er aus seiner allgemeinen Schatzkammer an seine Verwandten handvollweise Geld.
Dann erwähnt Moria noch den vierten Farvardin, an dem der Schah der Elite eine Audienz gestattete und berichtet über die Geschenke, die die Stadtgouverneure und Prinzen dem König im Rahmen einer feierlichen Zeremonie überreichten.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück Bahar Omad, der Frühling ist gekommen, vorgetragen von Mehrdad Kazemi.
کسی گردد مهی آمد مهی آمد که دفع هر غبار آمد دلی آمد دلی آمد که دلها را بخنداند
شبای پاوری
Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Tag der Islamischen Republik Iran. Die Legitimität und Stärke des islamischen republikanischen Staatssystems basieren auf einem Volksvotum. Dieser Prozess spiegelte sich nach dem Sieg der Islamischen Revolution durch eine geschlossene Teilnahme an dem historischen Referendum wider. Nach dem Sieg der Islamischen Revolution im März 1979 rief der Gründer der Islamischen Republik, Imam Khomeini Rahmatullah Alai, zum Referendum über die Staatsform. Damit sollte dem iranischen Volk die Möglichkeit gegeben werden, für die Annahme einer islamisch-republikanischen Staatsordnung mit Ja oder Nein abzustimmen. Am 30. und 31. März 1979 durfte darüber abgestimmt werden. Die Wahlzettel der nicht geheimen Wahl waren farblich unterschiedlich. Für die Islamische Republik Grün, gegen die Islamische Republik Rot. Im Referendum stimmten nach offiziellen Angaben 98,57% aller Wähler bzw. 99,31% der Wähler, die eine gültige Stimme abgaben für die Islamische Republik. Am 1. April 1979 wurde das Ergebnis des Referendums bekannt gegeben und dieser Tag wurde als Tag der Islamischen Republik genannt. Die islamisch-republikanische Staatsordnung rühmt sich darin, dass von Anfang der Stimme und dem Wunsch ihrer Bürger große Bedeutung beimisst. In der Islamischen Republik ist die Meinung der iranischen Bevölkerung von besonderer Bedeutung und das politische System bemüht sich um die Realisierung der Wünsche der Bevölkerung. Zum Referendum vom Ende März, Anfang April bekräftigte Imam Khomeini Rahmatullah Alai: Dieses Referendum bestimmt das Schicksal unserer Nation. Es bringt ihnen Freiheit und Unabhängigkeit. Sie sind frei, der islamischen Staatsform Nein zu sagen. Sie können in den Zettel die Demokratische Republik, das königliche Regime oder was anders schreiben. Direktor der Abteilung für historische Studien der Islamischen Revolution im Forschungszentrum für Dokumente der Islamischen Revolution, Ali Kurdi, schreibt über das Referendum vom Ende März 1979. In der Ernennungsurkunde des Übergangspremierministers von Mahdi Barzagan bestimmte Imam Khomeini vier wichtige Aufgaben für die Übergangsregierung. Eine dieser Aufgaben war die Abhaltung eines Referendums über die künftige Staatsform im Iran. Obwohl Millionen Iraner auf Demonstrationen die Gründung einer Islamischen Republik ausriefen, gab Imam Khomeini die Anweisung, das Referendum auf jeden Fall abzuhalten, um mögliche Zweifel auszuräumen. Nach dem Referendum vom 12. Farvardin, 1. April 1980, festigten sich ein Wahlprinzip, das dem Volk ermöglicht, selbst über sein Schicksal zu bestimmen. Der arabische Analyst Nasser Kandil bemerkt dazu: Iran sendet bei jeder Wahl ein genaues und durchdachtes Signal und bereitet auch dieses Signal auch so vor, dass es auch gestärkt wird. Nach der Errichtung der islamischen republikanischen Staatsordnung entwickelte sich der Iran zu einem beispiellosen System, das in der Lage ist, seine Stabilität, Werte und Machtquellen gut zu schützen und zu bewahren, zugleich einen weichen Weg zur Übertragung von Macht auf der Basis der allgemeinen Wahlen zu gehen.
Das Referendum zur Bestimmung der Staatsform zeigte, dass die islamische Revolution dem Selbstbestimmungsrecht der Bürger große Bedeutung beimisst. Diese so wichtige Entwicklung markierte einen Wendepunkt in der politischen Geschichte der islamischen Revolution im Iran, der die politische Partizipation in all den Jahren nach dem Sieg der islamischen Revolution wiederbelebte. Das System der religiösen Demokratie der Islamischen Republik stellte ein Modell vor, das sich in den vergangenen Jahren niemals der Religion, den religiösen Werten und Prinzipien widersprach. Ganz im Gegenteil, war es sogar in der Lage, die religiöse Demokratie zu schützen, wenn auch Probleme aus dem In- und Ausland aufkamen. Trotz der hitzigen und giftigen Propaganda nahmen Iraner an jeder Wahl, sei es über die Staatsform, sei es bei Präsidentschaftswahl, bei Parlaments- und Wächterratswahl etc. teil. Selbst politische Krisen hielten die Iraner nicht davon ab, an der Wahl teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Das Wahlsystem lässt sich beim Vergleich mit Wahlsystemen in anderen Ländern wie Australien, Belgien und Österreich sehen. In einigen westlichen Ländern besteht Wahlpflicht. Also, die Bürger in diesen Ländern sind sogar verpflichtet, an Wahlen teilzunehmen. Ayatollah Khamenei sagte über die Rolle der iranischen Bürger: Die volksnahe bedeutet, dass die Bürger im System Rollen haben und spielen. Das heißt, bei der Verwaltung des Landes, bei der Bildung der Regierung und bei der Bestimmung des Staatssystems ist die Stimme des Volkes entscheidend. Es heißt zugleich auch, dass die islamische Staatsordnung den iranischen Bürgern zu dienen hat. Der Herrscher muss immer und genau darauf achten, dass die Interessen der Allgemeinheit und nicht die einer bestimmten Schicht oder Klasse sichergestellt werden. Zu den Wahlen im Iran bemerkte das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution: Die Islamische Republik Iran sorgt durch erneute Wahlen im Laufe der Jahre und in verschiedenen Zeiträumen immer für frischen Wind, stellt sich in den Augen der Welt neu dar und zeige, dass der Wahltag ein Tag des Feierns für die iranische Bevölkerung ist. Die Teilnahme des Volkes an den Wahlen dokumentiert die Präsenz des Volkes und stellt eine große Unterstützung für die Revolution und die Islamische Republik und sein System dar, das das Schicksal des Landes vor Schaden bewahren kann. In den demokratisch geprägten Staatssystemen erhalten Wahlen ihre Legitimität durch die Teilnahme der möglichst breiten Bevölkerung. Die Wahlbeteiligung in der islamischen Staatsordnung hat eine politische und soziale Bedeutung. Sie symbolisiert die Einheit und Verbundenheit. Ohne Zweifel hat die Islamische Republik Iran dem Volksvotum seit dem Sieg der Islamischen Revolution große Bedeutung beigemessen. Auch die Verfassung der Islamischen Republik betrachtet die Bürger als Haupteigentümer der Macht im Staatssystem und bekräftigt, dass niemand das Recht hat, den Bürgern dieses Recht zu nehmen. Auch im Iran sind Wahlen das Herz der Demokratie. Wer wählt, gestaltet damit die Gesellschaft, in der er lebt. Gleichzeitig vergibt derjenige, der nicht von seinem Wahlrecht Gebrauch macht, eine Möglichkeit, die Regeln unseres Zusammenlebens mitzugestalten. Wenngleich die Bürgerinnen und Bürger nur zum Zeitpunkt der Wahlhandlung direkt zum Volkssouverän werden, müssen demokratische Regierungen aufgrund regelmäßig stattfindender freier Wahlen bei ihrem Handeln den Willen oder die Meinung der Wählerschaft berücksichtigen. Jede Regierung, die man wieder loswerden kann, hat einen starken Anreiz, sich so zu verhalten, dass man mit ihr zufrieden ist. Durch diese Herrschaft auf Zeit sichert sich das Volk sein Selbstbestimmungsrecht. Zugleich ist die Abwahl von Regierungen ein Kennzeichen offener Gesellschaften. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.